Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 9 Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes in Afghanistan ist das Ansehen der westlichen Truppen auf einen Tiefststand gesunken. Das ergab eine repräsentative Umfrage unter der Bevölkerung im Auftrag ausländischer Medien, darunter auch der ARD. Demnach wächst die Zahl derer, die Gewalt gegen die NATO-Truppen gutheißen, dramatisch. Viele Afghanen finden, die NATO nehme immer weniger Rücksicht auf Zivilisten und vernachlässige den Wiederaufbau. Besonders der Ruf der deutschen Soldaten hat gelitten.
Nur im Schutz von Panzern verlassen die deutschen Soldaten noch ihre Lager. Doch seit die Bundeswehr im Nordosten des Landes verstärkt gegen die Taliban vorgeht, wird sie auch von der Bevölkerung fast nur noch als Kriegspartei wahrgenommen. Das freundliche Image der Vergangenheit ist verschwunden, das Ansehen Deutschlands im freien Fall. Im Jahre 2007 hatten im Nordosten noch 75% ein positives Bild von Deutschland, nur 21% ein negatives. Inzwischen sehen nur noch 46% Deutschland mit Sympathie, 50% haben ein negatives Bild. Zu viel versprochen, zu wenig an Hoffnung eingelöst. Die Unzufriedenheit mit dem Westen steigert sich bei immer mehr Afghanen zu schroffer Ablehnung. Zwar gibt es kaum Sympathie für die Taliban, Anschläge auf NATO- und US-Truppen finden aber immer mehr Zustimmung. Doch im Januar sahen im Nordosten nur 2% eine Rechtfertigung für solche Angriffe, 87% lehnten sie ab. Heute finden 39% der Befragten Anschläge gerechtfertigt und nur noch 57% sagen Nein. Schlechte Noten für den Westen. Trotzdem sehen sich sowohl die Bundesregierung als auch die Opposition bestätigt.
Wir haben als Bundesregierung ja auch in diesem Jahr einen Politikwechsel eingeleitet. Und wir nehmen ja auch das vorweg, was in dieser Umfrage an Entwicklungen sich ausdrückt. Nämlich, dass wir nicht warten bis zum Jahre 2014, sondern dass wir bereits im Jahre 2011, also nächstes Jahr, damit beginnen, die regionale Verantwortung für die Sicherheit an die afghanischen Stellen zu übertragen.
Und die 9 Jahre Krieg haben ja gezeigt, dass keines der Probleme gelöst wurde. Viele Probleme wurden verschärft.
Das schlechte Ansehen des Westens ist auch eine Geschichte enttäuschter Erwartungen beim zivilen Wiederaufbau. Für viele Afghanen werden die Aufbaumilliarden vor allem im Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Korruption wahrgenommen. 67% aller Befragten sind der Meinung, ein Großteil der Gelder werde missbraucht und versickere in dunklen Kanälen. Nur 27% meinen, dass nur ein kleiner Teil fehlgeleitet wird. Im Alltag leiden viele Menschen vor allem an den unerschwinglichen Preisen für Grundnahrungsmittel und Heizöl. Und einen sicheren Job hat nicht einmal jeder Dritte in Afghanistan.
Fragen und Ergebnisse der Umfrage finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. 10 Jahre nach dem Absturz einer Concorde bei Paris hat ein französisches Gericht die Schuldfrage vorerst entschieden. Die Richter verurteilten die US-Fluggesellschaft Continental zu einer Geldstrafe und einen ihrer Techniker zu einer Bewährungsstrafe. Eine Maschine von Continental hatte damals ein Metallteil auf der Rollbahn verloren. Es gilt als Auslöser des Unglücks. Bei dem Absturz kamen 113 Menschen ums Leben, unter ihnen 97 Deutsche. Die Finanzminister der Euro-Länder streiten über Auswege aus der Schuldenkrise. Sie beraten zur Stunde in Brüssel unter anderem über die Einführung sogenannter Euro-Bonds, also gemeinsamer Staatsanleihen aller Euro-Länder mit einem einheitlichen Zinssatz. Damit könnten sich angeschlagene Staaten wie Irland und Griechenland billiger Geld leihen. Deutschland ist dagegen. Auch den Vorschlag, den Euro-Rettungsschirm aufzustocken, lehnt die Bundesregierung ab.
Hier kennen Sie sich aus mit Krisenfällen beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Und dessen neue Diagnose für den Patienten Euro ist eindeutig. Europa müsse den 750 Milliarden Euro Rettungsfonds aufstocken, um endlich die Märkte zu beruhigen. Doch IWF-Chef Strauss-Kahn wollte diese Forderung heute in Brüssel nicht vor Kameras wiederholen. Er weiß wohl, wie unbeliebt man sich damit macht, vor allem in Berlin.
Ich sehe zurzeit keine Notwendigkeit, den Fonds zu vergrößern. Wir haben Irland und erkennbarerweise reicht dieser Fonds für Irland mehr als aus.
Vorsicht also mit weitreichenden neuen Vorschlägen. Auch Luxemburgs Premier Juncker ging heute ausnahmsweise wortlos an den Kameras vorbei. Denn was er plant, wäre eine Revolution. Bisher muss jedes Land selbst seine Schulden bezahlen. Denkbar wäre nun bis zu einer Höhe von 60% der Wirtschaftsleistung. Dem Wert, der in der EU erlaubt ist, könnten die Euro-Länder gemeinsam für die Schulden gerade stehen, mit sogenannten Euro-Bonds. Das Ziel, niedrigere Zinsen und ein Signal an die Märkte, Euroland hält zusammen. Wenig enthusiastisch seien die ersten Reaktionen gewesen, aber ich hoffe, dass man sich bei weiteren Gesprächen doch darauf einigen wird. Doch auch hier hieß es aus Deutschland schon, wir sagen nein. Hier in Brüssel wird hart gestritten, denn es geht zunehmend um Grundsatzfragen. Immer deutlicher wird, eine gemeinsame Währung braucht wohl auch eine Art gemeinsamen Finanzausgleich. Den zu entwerfen, dürfte schwierig werden für die Politik. Ihn den sparsamen Deutschen, Niederländern oder Österreichern zu erklären, aber noch viel mehr.
Der Baukonzern Hochtief bekommt im Übernahmepoker gegen den spanischen Konkurrenten ACS Unterstützung von Katar. Das Emirat steigt als Großaktionär bei Hochtief ein und übernimmt gut 9% der Anteile. Das macht eine eventuelle Übernahme für ACS schwieriger.
Als der Hochtiefchef am Nachmittag vor die Kameras tritt, macht er aus seiner guten Laune keinen Hehl. Der Quell der Freude, der reiche Ölstaat Katar. Hier ist Hochtief seit längerem geschäftlich aktiv. Durch die Vergabe der Fußball-WM 2022 locken zusätzliche lukrative Aufträge. Jetzt wird Katar zweitgrößter Aktionär beim deutschen Bauriesen. Ist der Einstieg eine Abwehrmaßnahme von Hochtief, um die Übernahmepläne des spanischen Großaktionärs ACS zu erschweren?
Ich kann dazu nur erneut sagen, dieses ist eine für Hochtief langfristig, strategisch sinnvolle und ausgesprochen nützliche Maßnahme. Und versuchen Sie bitte nicht, dieses in einen falschen Kontext immer wieder zu stellen.
Auch wenn Hochtief beharrlich keinen Zusammenhang sieht, der neue Aktionär könnte dem Angreifer ACS Probleme bereiten. Um die Übernahme von Hochtief blockieren zu können, muss Katar zwar noch sehr viel mehr Hochtief-Aktien kaufen, aber...
Das bedeutet, dass Hochtief mal wieder ein bisschen durchatmen kann. ACS muss jetzt erstmal einen längeren Weg gehen, um wieder die Mehrheit zu erlangen. Sie müssen Aktien an der Börse nachkaufen oder woanders. Und das wird natürlich teuer für ACS.
Katar investiert bei Hochtief. Nicht zum ersten Mal fließt Geld vom Golf in deutsche Firmen. Das Emirat hat sich bereits unter anderem bei Volkswagen und Porsche eingekauft.
Der drittgrößte deutsche Energieversorger NBW geht 10 Jahre nach seiner Privatisierung wieder in staatlichen Besitz über. Das Land Baden-Württemberg kauft dem französischen Konzern EDF dessen Beteiligung von 45% ab. Für knapp 5 Milliarden Euro. Ministerpräsident Mappus sprach von einer Übergangslösung, die den Steuerzahler keinen Cent koste. Ziel sei es, NBW an die Börse zu bringen.
Die SPD hat in Berlin des Warschauer Kniefalls des früheren Bundeskanzlers Brandt und der Unterzeichnung des Warschauer Vertrags vor 40 Jahren gedacht. Parteichef Gabriel sagte, Brandts Geste symbolisiere wie keine andere den Aufbruch in Europa. In dem Vertrag verzichteten Deutschland und Polen gegenseitig auf Gebietsansprüche sowie auf Gewaltanwendung bei der Lösung offener Probleme. Russland und Polen haben einen weiteren Schritt unternommen, ihre bilateralen Beziehungen zu verbessern. In Warschau empfing der polnische Staatschef Komorowski den russischen Präsidenten Medwedjew zu einem Staatsbesuch mit militärischen Ehren. Es ist der erste Besuch eines Kreml-Chefs in Polen seit 9 Jahren. Medwedjew bezeichnete die Reise als eine wichtige Etappe für das seit Jahren schwierige Verhältnis zwischen beiden Ländern.
Der umstrittene Atommülltransport aus dem westfälischen Zwischenlager Ahaus nach Russland findet vorerst nicht statt. Bundesumweltminister Röttgen machte dagegen Sicherheitsbedenken geltend. Es geht um mehr als 950 abgebrannte Brennelemente, die seinerzeit von der Sowjetunion an ein DDR-Kernforschungszentrum geliefert worden waren. Seit einigen Jahren lagern sie in Ahaus. Russland hatte sich zur Rücknahme verpflichtet. Der Atommüll sollte ursprünglich in die strahlenbelastete Atomanlage nach Mayak gebracht werden. Nach mehr als einem Jahr Unterbrechung haben in Genf neue Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm begonnen. Bei den Verhandlungen vertritt die EU-Außenbeauftragte Ashton die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Vor allem die westlichen Staaten verdächtigen Teheran, heimlich Atombomben zu bauen. Sie fordern ein Ende der Urananreicherung. Der Iran beteuert, die Kernenergie ausschließlich für zivile Zwecke zu nutzen. Südkorea hat ungeachtet aller Warnungen des Nordens eine neue, groß angelegte Militärübung begonnen. Nach Angaben des Generalstabs finden zunächst Artillerieübungen statt. Im Laufe der Woche sollen US-Kriegsschiffe dazukommen. Das kommunistische Nordkorea hatte gewarnt, eine Militärübung des Südens könne den Konflikt verschärfen. Auslöser der jüngsten Krise war der nordkoreanische Granatenbeschuss einer südkoreanischen Insel. Dabei waren 4 Südkoreaner getötet worden.
In Kolumbien sind bei neuen Erdrutschen im Nordwesten des Landes bis zu 150 Menschen verschüttet worden. Eine Schlammlawine hat zahlreiche Häuser begraben. Bisher seien 13 Tote geborgen worden, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes. Der kolumbianische Präsident Santos erklärte, die Zahl der Obdachlosen könne auf 2 Millionen steigen. Kolumbien leidet derzeit unter ungewöhnlich starken Regenfällen im Zuge des Wetterphänomens La Niña.
In Stockholm ist am Abend der alternative Nobelpreis vergeben worden. Die mit 200.000 Euro dotierte Auszeichnung teilen sich in diesem Jahr 4 Preisträger. 2 Umweltaktivisten aus Nigeria und aus Brasilien, eine Hilfsorganisation aus Nepal und eine israelische Ärzteorganisation. Der sogenannte alternative Nobelpreis, der Right Livelihood Award, wird seit 1980 verliehen.
Ein traditionell schwedisches Lied für die internationalen Preisträger. Menschenrechtler, Umweltschützer, Friedensaktivisten, Sozialarbeiter. Die Geehrten engagieren sich ungeachtet von Repressalien und Todesdrohungen und machen auf Missstände aufmerksam. Ihr Mut sei preiswürdig, findet Jakob von Uexküll, der Gründer des alternativen Nobelpreises. Was wir heute tun und was wir nicht tun, wird größere und längerfristigere Konsequenzen haben als je zuvor. Bischof Erwin Kreutler, ein gebürtiger Österreicher, kämpft in Brasilien für die Rechte der Indios und gegen die Zerstörung des Regenwalds, ständig begleitet von Leibwächtern.
Ich bin absolut überzeugt davon, dass das meine Sendung ist, dass ich mich für diese Leute einsetze. Und darum habe ich eigentlich auch keine Angst. Ich weiß, ich bin absolut überzeugt, dass das mein Weg ist.
Auch Nemo Bassey aus Nigeria muss um sein Leben fürchten. Sein Engagement gegen die Ölverschmutzung im Niger-Delta hat ihm Feinde gemacht. Nicht nur bei den Ölkonzernen. Er fordert ein radikales Umdenken. Was wir Fortschritt nennen, ist zerstörend. Wenn wir in diesem Tempo weiter konsumieren und die Welt ausbeuten, brauchen wir mehr als einen Planeten. Außerdem ausgezeichnet die nepalesische Organisation SAPROS, die sich für die arme Landbevölkerung einsetzt, und die Ärzte für Menschenrechte, ein Zusammenschluss von israelischen und palästinensischen Medizinern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 7. Dezember.
Für die Südhälfte Deutschlands gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor ergiebigen Regen- und Schneefällen. Neben Verkehrsstörungen durch Schnee muss örtlich mit Überschwemmungen gerechnet werden. In Südbaden-Württemberg und Bayern fällt in der Nacht bis ins höhere Bergland Regen, weiter nördlich Schnee, mitunter auch gefrierender Regen. Morgen Nachmittag setzen von Südwesten neue Niederschläge ein, in der Mitte teilweise als Schnee, im Süden oft als Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Bergen im Süden Sturmböen, teilweise auch orkanartige Böen. Heute Nacht +4 bis -10 Grad, am Tag -2 Grad in der Mitte bis +10 Grad im Südwesten und am Alpenrand. Am Mittwoch teilweise kräftige Niederschläge, im Süden Regen, weiter nördlich Schnee oder Schneeregen. Im Norden und Nordwesten sowie im Südosten ist es meist trocken. Am Donnerstag schneit es an den Alpen für längere Zeit, am Freitag vor allem in der Südwesthälfte Schnee oder Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin gesunkenes Ansehen, das Deutschlandbild der Afghanen und riskante Wettbewerbe. Der Nervenkitzel bei Shows und Sport.